heute Morgen schon ein Kunstwerk geschaffen. Ist von mir. Und Applaus. Schmale Grat, wie man sieht. Das ist ein Querschnitt vom Gebirge. Ich muss das schon erklären. Das hier ist ein Tal und das hier ist ein Tal. Da mitten ist ein Berg und das ist der Grat da oben. Wenn man dann dahin wandert, das ist so, sagt man dazu, oder? So ein Querschnitt vom Gebirgstal. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt, der schmale Grat. Wie man bei der Lesung von Winfried schon erkannt hat, ich wusste nicht, dass das so lange wird, aber er hat eine andere Übersetzung. Und da ist das so ausschweifend beschrieben in der Lutherbibel, die ich immer verwende, geht das eigentlich relativ schnell und ist viel kürzer. Aber worauf ich kommen möchte, ist der schmale Grat. Jesus sagt ja in Johannes 14,6, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und links und rechts von ihm ist ein breites Tal. Die Bibel beschreibt es jetzt anders. Es beschreibt die enge Pforte, durch die wir hineingehen sollen. Und es gibt einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Ich habe es jetzt auf zwei Wege aufgeteilt, deswegen. Rechts davon, rechts von Jesus, ist das Gesetz, seine Gesetzlichkeit. Ist ja im Parlament auch so. Die Rechten, die rechts vom Kanzler sitzen, sind eher die Konservativen. Und links davon sind die Liberalen. Das heißt, ausschweifende Gnade oder missverstandene Gnade. So wollte ich das aufteilen. In Apostelgeschichte Kapitel 15, im ersten Vers, als damals Paulus nach Jerusalem gekommen war, ging es darum, dass die neu bekehrten Heiden sich noch einmal beschneiden lassen sollten. Hier heißt es, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Jesus hat ganz klar gepredigt, nur die Nachfolge reicht. Von Jesus. Die Juden aber wurden damals neidisch, beziehungsweise haben es vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden, und haben von den Jüngern verlangt, dass sie sich beschneiden lassen sollen und zusätzlich das Gesetz auch noch zu halten. Und Paulus hat damals ziemlich scharf darauf reagiert, wie man im Galaterbrief auch erkennen kann, ist er relativ bald auf das Thema eingegangen und im Kapitel 5, als er das Ganze dann abschließt, schreibt er, zur Freiheit hat uns Christus berufen. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nutzen. Das mosaische Gesetz hat ungefähr 1600 Jahre lang angedauert bis zu Christus. Und man hat es, man kann es ja nachforschen, anhand der Bibel, es hat nie funktioniert. Immer nur eine kleine Zeit hat eine kleine Gruppe von Auserwählten es geschafft, das Gesetz zu halten und die meistens auch nicht richtig. Aber meistens war es so, dass das Volk völlig abgedriftet ist. Das heißt, Gott hat erkannt, es ist nicht möglich, dass das Gesetz gehalten werden kann, weil das Fleisch, in dem die Menschen leben, einfach zu schwach sind. Das Fleisch zu schwach ist. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt, seinen eigenen Sohn, und hat ihn verurteilt für unsere Sünde. Für deine Sünde, für meine Sünde, für die Sünde der ganzen Welt hat Gott einen hingestellt, der nie gesündigt hat, und hat ihn zum Tode verurteilt, damit wir frei sind davon. Jetzt sind die Juden hergegangen haben gesagt, nein, diese Freiheit ist unmöglich, wir müssen wieder ein Gesetz aufrichten. Aber das ist falsch. Man schweift ab und fällt in die Gesetzlichkeit hinein. Das andere Extrem, das zweite Extrem, jetzt links von Jesus, wenn ich das so beschreiben kann, ist es, die Gnade auszunutzen, nur in der Gnade zu leben. Einmal Jesus zu sagen, und schon gerettet zu sein. Eine sogenannte Scheingemeinde zu sein oder ein Scheinchrist oder ein Namenschrist. Es gibt tausende davon, wahrscheinlich. Ich würde es nicht wagen, hinzugehen und zu sagen, ihr seid so, weil ich weiß, mein Leben ist, ich muss kämpfen darum, auch Jesus nahe zu sein. Aber trotzdem weiß ich, dass es viele Scheinchristen gibt. Entschuldigung, das war nicht persönlich gemeint. Ich habe nämlich was überlegt. In Offenbarung 3,14 beschreibt Jesus eine Gemeinde durch den Geist, den er ja dem Apostel Johannes gegeben hat. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Das heißt, eine Gemeinde, die nicht kalt ist, wo man gleich ein Urteil fällen kann und sagen kann, nein, die ist tot. Aber auch eine Gemeinde, die nicht warm ist, die nicht wirklich hingegeben ist, sondern lau. Was Jesus darüber sagt, ist hart. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das heißt, Gnade darf auch nicht missverstanden werden. In der Gnade von Jesus zu sein, ist schön und gut, aber es heißt nicht, sich bequem hinzulegen und zu sagen, okay, ich bin gerettet, einmal getauft, immer getauft. Ich habe mal ein Beispiel gehört. Eine Maus fällt in einen Eimer, wo Milch drinnen ist. Und dann fängt sie an zu strampeln. Nein, zwei Mäuse fallen in den Eimer mit Milch. Beide fangen an zu strampeln. Eine gibt dann irgendwann auf und sagt, es lohnt sich sowieso nicht, wir kommen hier nie wieder raus. Und er säuft. Und die zweite Maus hört nicht auf zu strampeln, strampelt weiter und weiter. Und irgendwann durch das Strampeln wird die Milch zu Butter. Es wird fest und sie kann raushüpfen. Und ähnlich verhält es sich mit der Gnade. Wir werden fest in der Gnade. Es ist scheinbar alles weich und es ist kein fester Boden unter uns. Aber wir sollen laufen. Gnade heißt nicht, sich zurückzulehnen und abzusaufen, sondern zu strampeln und fest zu werden. In der Gnade von Christus. Die Lösung, links und rechts davon, nicht hinzufallen oder nicht diesen breiten Weg abzutreten und diesen breiten Weg zu gehen. Die Lösung ist es, Jesus nachzufolgen. Und Jesus wandelt an diesem oder auf diesem schmalen Grat. Er geht diesen Weg. Das Problem ist nur, weil er Licht ist und du auch Licht bist, wenn du da oben bist, wirst du erkannt und gesehen. Das heißt, es besteht auch eine gewisse Abschussgefahr. Weil der Feind ist da und er versucht natürlich, die Lichter zu beschießen und zu bekämpfen. Wenn man abtaucht, wird man nicht mehr so gut gesehen. Geht man wieder rauf, ist man sichtbar und kann viel besser bekämpft werden. Deswegen ist der Weg unten eben viel bequemer und anziehender für uns, weil wir nicht kämpfen müssen und nicht dauernd uns beschützen müssen auch. Das Schild des Glaubens hochzuhalten, damit wir die feurigen Pfeile Satans abwehren können, wie es beschrieben steht im Epheserbrief. Aber das Leben soll nun so aussehen. Und im Römerbrief, wie wir heute Vormittag ja schon gehört haben, von Winfried vorgelesen, ist eigentlich die Lösung für unser Leben beschrieben, wie es aussehen sollte. Auf der einen Seite haben wir ein Leben im Geist, in Römer 8 wird das beschrieben. Vorher hat sich der Apostel Paulus fürchterlich darüber aufgeregt, über sich selbst, über sein eigenes Fleisch. Er hat gesagt in Römer 7,24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Er beschreibt die Dinge, die er tun will und sie nicht tut, sondern das, was er hasst, das macht er. Das ist das Leben im Fleisch. Du möchtest das Gute tun, aber du bist nicht in der Lage dazu, es zu tun, sondern du tust das, was du nicht möchtest. Ich habe mir gestern vorgenommen, ich hatte frei, ich werde einen ganzen Tag fasten und einen besonders geistlichen Tag haben. Mich vorzubereiten für die Predigt von heute, bin morgens aufgestanden, in die Dusche, zurück und habe mein Bett gesehen, dachte mir, jetzt lege ich mich nochmal hin. Ich habe noch ein paar Stunden geschlafen. Dann habe ich zwar den Tag über gefastet, aber nicht wirklich inspirierende Zeiten gehabt, zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und um 7 Uhr abends, mein Mitbewohner, der hat Essen eingekauft und ich sah das, dachte mir, nee, ich mache das doch nicht, ich fange jetzt wieder an zu essen. Ich habe dann mir ein wunderschönes Mahl vorbereitet und das, was ich eigentlich umsetzen wollte an dem Tag, mich geistlich vorzubereiten für die Predigt und zu fasten und einen Tag mit Gott zu leben, habe ich einfach nicht geschafft. Das heißt, selbst auferlegte Gesetze, die ich mir mache, bin ich gar nicht in der Lage zu erreichen. Und Römer 8 beschreibt das, wir sind im Geist und wir können im Geist leben. Wir können für Gott leben. Aber im Geist zu leben, heißt auf der einen Seite, ja, wir sind gerettet, aber auf der anderen Seite heißt das auch, um Römer 12 die Brücke zu schlagen, ein Leben im Gottesdienst zu führen. Ein Leben, das für Gott gewidmet ist. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das heißt, wir sind für Gott, sollen wir lebendig sein, wir sollen heilig sein für ihn und um ihm zu gefallen. Das ist die Bedingung dafür. Und ich für mich selbst mache immer eine Eselsbrücke, dass ich Römer 8 sehe und Römer 12 und dazwischen ist ja Römer 9 bis 11 und das wird beschrieben, der Weg Gottes mit Israel. Den Weg, den er gegangen ist. Um da in dieses Gesetz nicht hineinzukommen, schlägst du die Brücke von Römer 8 bis Römer 12. Auf der einen Seite ein Leben im Geist und dieses Geschenk anzunehmen, dass ich ohne irgendetwas dafür getan habe, den Heiligen Geist bekomme. Das heißt, eine Methode gefunden habe, damit ich meine fleischliche Natur überwinden kann. Auf der anderen Seite aber die Bedingung dafür, dass ich ein Leben führe, das Gott gefällt und heilig ist. Ist wie jemand, der über ein Seil tanzt, oder ein Seilgänger, Tänzer, ich weiß nicht, wie die heißen, die im Zirkus sind, und so einen Stab in der Hand halten. Und das Gewicht auf der linken Seite ist eben das Leben im Geist, Römer 8, dieses Geschenk, und das Gewicht auf der rechten Seite ist es, dass ich mein Leben hingebe, um Gott zu dienen und ihm zu gefallen. Und dieser Ausgleich ist vielleicht notwendig, weil man auf diesem schmalen Grat, ich habe es hier ein bisschen breiter gezeichnet, ist nicht immer so breit, sondern manchmal ist es sehr schmal und sind enge Stellen zu überwinden, die durch die Kraft von Gott überwunden werden können. Die letzte Stelle, die ich habe, ist im Jeremia, dem großen Propheten des Alten Testaments, neben Jesaja. Und Jeremia war ja der klagende Prophet, der einiges durchgemacht hat, viel durchgemacht hat, und er beklagt sich gleich am Anfang über das Volk Gottes, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch grissig sind und kein Wasser geben. Das heißt, Gott ist die lebendige Quelle. Jesus ist die Quelle. Und wer von Jesus trinkt, der wird nicht durstig, der wird nicht kraftlos, er wird nicht matt. Er wird immer wieder aufgerichtet, um diesen Weg auch gehen zu können. Denn es ist unmöglich, auf diesem schmalen Grat entlang zu gehen, ohne die Kraft von Jesus, ohne die Kraft Gottes. Kann man auf diesem Weg nicht entlang gehen. Und unser Ziel ist es als Christen, nicht irgendwo anders Kraftquellen anzuzapfen, sondern bei Jesus selbst die Kraft zu tanken, damit wir in der Lage sind, diesen Weg zu gehen. Amen.